Und ein Thema, das nun schon seit einem Monat ganz genau, ganz viel durch die Gegend geht, ist natürlich der Nahostkonflikt. Und über Krieg und Frieden wollen wir hier auch sprechen, wobei eigentlich nein, ehrlich ist, wir wollen über Frieden sprechen und Friedenspolitik. Denn ein Akteur in diesem Bereich ist vor allem oder wird immer auch wieder so dargestellt, sind die Vereinten Nationen, die zumindest so die gängige Wahrnehmung, eine Friedenspolitik versuchen zu betreiben und zu machen. Es gibt unzählige Hilfsorganisationen, die bei den Vereinten Nationen angedockt sind, und die Idee ist es ja schließlich, weltweit die Staaten zusammenzubringen und zu diskutieren, anstatt Kriege zu führen, so zumindest der utopische Grundanspruch. Und genau dieses Thema wollen wir uns ein bisschen genauer anschauen, aktuelle Friedenspolitik der Vereinten Nationen und was genau davon wirklich Friedenspolitik ist oder vielleicht auch eben nicht ist. Und dazu habe ich hier eingeladen ins Studio Wolfram Bayer, Politikwissenschaftler, Pazifist, Autor und Musiker, unter anderem eben bei der Internationale der KriegsdienstgegnerInnen auch aktiv. Erstmal guten Morgen.
Ja, guten Morgen. Hallo in die Runde.
Das vielleicht kurz eine Begrüßung vorneweg sozusagen. Ich habe schon angesprochen, wir wollen über Frieden und Friedenspolitik auch sprechen, beziehungsweise was hier mich vor allem interessiert, ist eben die Rolle der Vereinten Nationen, denn die ist ja in den letzten Jahren im Wesentlichen seit dem 11. September 2001 auch mit der Responsibility to Protect aktiv geworden, im Sinne von, es gibt auch tatsächlich bewaffnete Militärmissionen, die von den Vereinten Nationen aus gehen. Gleichzeitig gibt es einen ganzen Komplex aus Hilfsorganisationen, die irgendwie agieren, da vielleicht auch sehr unübersichtlich und unverstanden. Vielleicht ein ganz kurzer Einblick, exemplarische Beispiele. Was machen die Vereinten Nationen eigentlich ganz konkret, was auch funktioniert vielleicht erstmal? Erstmal das Positive.
Ja, das Positive ist, gehe mal auf die Fernsehbilder ein, die noch gar nicht so lange her sind, nämlich als die Vereinten Nationen jetzt im Gazakrieg humanitäre Hilfeleistungen organisierten. Da waren Bilder zu sehen, dass da riesige Lastwagen mit UN beschriftet vor dem Gazastreifen standen und auch in den Gaza-Bezirk reingekommen sind. Und das Interessante ist, sie wurden empfangen von dem Roten Halbmond, der Hilfsorganisation, die in Gaza, also ähnlich wie das Rote Kreuz, der Rote Halbmond in der islamischen Welt, dann die Hilfsgüter verteilt hat. Hier sehen wir exemplarisch die humanitären Hilfen, die über die UNO organisiert werden und dann verteilt werden. Und jetzt kommen wir auf die Struktur auch der UNO zu sprechen, nämlich das Rote Kreuz und der Rote Halbmond sind bei der UNO anerkannte Hilfsorganisationen, Völkerrechtssubjekte. Das ist so dein Schlüsselwort, und werden tätig. Genau, das ist ein Punkt.
Dann greife ich gleich bei diesen Völkerrechtssubjekten ein. Sozusagen das Völkerrecht als solches gibt es jetzt schon eine ganze Weile, und die Entstehung der Vereinten Nationen und beziehungsweise der UNO hat natürlich auch einen historischen Kontext mit der Gründung vom Völkerbund nach dem Ersten Weltkrieg, was nicht verhindern konnte, dass ein Zweiter Weltkrieg passiert ist. Wie kommt es dann zu den Vereinten Nationen und welche Rolle spielt genau dieses Konzept von Völkerrecht in dem Ganzen?
Ja, vielleicht ist da auch ein Ausflug in die Geschichte ganz hilfreich, um das zu verstehen, wie es dazu gekommen ist, dass sich das Völkerrecht herausgebildet hat. Vielleicht ein Punkt: Völkerrecht, eigentlich müsste man von Staatenrecht sprechen. Es wird immer von Völkerrecht gesprochen, aber wir sollten immer Staatenrecht mitdenken, weil das ist das Zentrale. Also bei der UNO sind 193 Staaten organisiert als die sogenannten Völkerrechtssubjekte. Das ist ja Rechtswissenschaft. Ich bin jetzt nicht so bewandert in der Rechtswissenschaft, aber nur mal so, wer sich da näher vertiefen möchte, muss sich darauf einlassen, was das alles bedeutet. Gehen wir mal einen Schritt zurück. Politische Neuzeit als Stichwort: Französische Revolution, Amerikanische Revolution, Erklärung der Menschenrechte. Nehmen wir das Jahr 1800, also 1789, Französische Revolution, Amerikanische Revolution und die Erklärung der Menschenrechte und die erste Verfassung der Vereinigten Staaten von Amerika als zentraler Punkt und als großer Philosoph, der hinter dieser ganzen Idee stand und steht, ist Immanuel Kant 1795 zum ewigen Frieden. Nach wie vor der formulierte Friedensbegriff, der seit Kant immer noch Gültigkeit und Bedeutung hat, nämlich Diplomatie, Verständigung, Recht, also Frieden durch Recht, durchzieht diese Völkerrechtsidee. Und Kant hatte die Idee, dass ein Völkerbund entstehen sollte auf republikanischer Grundlage, auf Grundlage der Verfassung. Und das durchzieht sich in der Geschichte zum Völkerbund. Und also 1800, 1900 ist auch nochmal ein wichtiger, markanter Punkt. Es gründeten sich Friedensgesellschaften, Friedenskonferenzen. Der Begriff Pazifismus entstand um 1900. Und eine zweite Entwicklung, wir dürfen die ökonomischen Entwicklungen nicht außer Acht lassen, also industrielle Revolution, Kolonialismus und die Herausbildung damit der Nationalstaaten, die natürlich dann nach Expansion strebten und eine Konkurrenz bildeten, und die kriegerischen Auseinandersetzungen waren damit auch verbunden. Jetzt kommt das Deutsche Rote Kreuz, hatte ich erwähnt, als ein Völkerrechtssubjekt in der UNO. Da gibt es den Henri Dunant, 1872, also auch zeitgleich in dieser Geschichte, das Rote Kreuz formierte sich als eine neutrale Hilfsorganisation zwischen Kriegsparteien, die dann, also wenn dann die Feuerpause war, dann aufs sogenannte Schlachtfeld gingen, um dann neutral die Verwundeten zu versorgen. Das ist so die Idee, die auch bei der UNO immer wieder mitschwingt und durchaus ein positiver Aspekt ist, also ein humanitärer, menschlicher Aspekt, nicht?
Genau. Definitiv an der Stelle ein humanitärer Aspekt auf jeden Fall. Jetzt ist allerdings auch das Völkerrecht eben jene Begründungsgrundlage, die bei vielen der aktuellen Konflikte auch mitschwingt. Also alleine, wenn wir jetzt den Nahostkonflikt anschauen, geht es ja ganz häufig um die Frage von, wie steht eigentlich das Völkerrecht dazu? Zu der Frage von, gibt es einen palästinensischen Staat? Existenzrecht Israels wird immer wieder mit dem Völkerrecht begründet. Aber auch über andere Konflikte, zum Beispiel eben die Auseinandersetzung um Bergkarabach, die zwischen Aserbaidschan und Armenien im Wesentlichen stattfindet und stattfand vor allem, war ja auch ganz viel mit Völkerrechtsargumentation. Als Vorsitzender der Internationale der Kriegsdienstgegnerin gibt es dann natürlich vielleicht auch einfach eine andere Position dagegen, denn zum Völkerrecht gehört ja auch, oder dem Staatsrecht in dem Sinne, die Verteidigung des Staates gegen äußere Aggressoren. Da kommt jetzt das Gegnerinsein zum Kriegsdienst vielleicht im Widerspruch dazu. Wie wäre eure Kritik an dieser friedenspolitischen Orientierung beziehungsweise an diesem Völkerrechtsgedanke an und für sich?
Ja, das ist eine interessante Frage, die so auf den Punkt kommt. Es wird zum Beispiel bei dem Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine wird immer gesprochen von einem völkerrechtswidrigen Angriffskrieg von Russland, als wird es definiert. Dagegen hat die Ukraine nach dem Völkerrecht das Recht, sich militärisch zu verteidigen. Das ist so diese, also es wird immer in dem Sinne diskutiert. Dann Stichwort der Nahostkonflikt, die Problematik zwischen Israel und den besetzten Gebieten, Israel-Palästina, das Recht des dass die Palästinenser seinen eigenen Staat haben. Da ist es ganz schwierig. Also zum Beispiel gab es in der Geschichte der Kriege in Israel-Palästina 2008 den sogenannten Gaza-Krieg, also schon mal wie jetzt schon 2008 auch einen Krieg. Und da hat die UNO diesen Krieg legitimiert, also den Krieg Israels im Gaza-Krieg, weil gesagt wurde, dass sogenannte Sezessionskriege, also die Abspaltung von Territorien oder so nicht erlaubt sind. Also der Nationalstaat hat das Recht, dann kriegerisch vorzugehen. Parallelbeispiel, in Sri Lanka gab es einen Krieg 2009, wo die singalesische Bevölkerungsmehrheit gegen die tamilische Minderheit und den Versuch der Abspaltung der Tamilen, einen Tamilstaat Tamil-Elam zu gründen, verhinderte. Das wurde legitimiert, der Krieg wurde legitimiert zu führen. Und ja, da setzt also die Kritik an der UNO an, also die meine Kritik oder die Kritik der, ich sag mal, konsequenten Antimilitaristen und Pazifisten, dass die UNO auch durchaus Kriege legitimiert, Regierungen legitimiert, Armeen zu halten, die Wehrpflicht einzuführen, nicht, und Widerstand gegen den Krieg zu unterdrücken. Und natürlich Formen der Kriegsvorbereitungen zu machen, nicht? Und genau, das ist nach wie vor ja, ein zentraler Kritikpunkt an der UNO.
Aber das zentrale Prinzip, was ja da dahinter steht, ist die Sicherung von Frieden. Also eben genau die Argumentation, dass völkerrechtswidrige Kriege zu unterbinden seien, ist ja das auch, woher dann diese Vorstellung von Friedenssicherung kommt. Wieso greift dieser Begriff der Friedenssicherung vielleicht auch unter den Schlagwort positiver und negativer Frieden eigentlich zu kurz?
Also, wenn wir auf den Friedensbegriff zu sprechen kommen, heißt es ja nicht Krieg. Also, wenn aus meiner Argumentation her, ist Frieden mehr als die Abwesenheit von Krieg. Weil, wenn, also es ist absolut positiv, wenn die Waffen schweigen, wenn Waffenstillstand ist. Und das muss in den zwei aktuellen Kriegen, Ukraine und Nahostkrieg, ist die oberste Parole natürlich Waffenstillstand und Verhandeln und diplomatische Beziehungen. Aber es müssen die Ursachen des Krieges, des Konfliktes diskutiert werden. Und solange die nicht auf die Tagesordnung kommen, sondern nur der Waffenstillstand weiterhin bleibt und die Machtverhältnisse und die Ursachen nicht auf die Tagesordnung kommen, wird es immer wieder zu Kriegen kommen. Nicht? Eine zweite Idee ist natürlich auch, die UNO hat natürlich die Grundlage, dass sich Staaten organisieren. Das heißt also, ja, was ist ein Staat? Ein Staat ist ein Zwangsgebilde, eine Gewaltinstitution. Und eigentlich ja, ist ein Friede eher ein Zustand, der tendenziell in die gewaltfreie Richtung sich organisieren und bilden und formieren muss. Und steht also einem Staat also grundsätzlich gegenüber. Also das heißt, Völkerverständigung muss eigentlich auf kulturellem Gebiet, auf dem Gebiet der Toleranz sich entwickeln. Und wenn wir den Ukraine-Konflikt sehen oder den Nahost-Konflikt, wenn da nicht die Völkerverständigung vorangetrieben wird, dann ist das weiterhin Pulverfass.
Das heißt, vielleicht ein Punkt praktisch, wie eine Friedenspolitik eigentlich aussehen könnte, ist auf jeden Fall aufbauend auf eben die Verständigung untereinander, die diplomatische Lösung. Gibt es da noch andere Prinzipien oder Grundkriterien, die da anzuführen wären?
Die Frage ist natürlich, welche politische Sichtweise hat man als Grundlage. Also ich denke, es ist auch wichtig, auch wieder mal in die Geschichte zu reflektieren. Also es müssen die sozialen Bedingungen organisiert werden. Wenn also die Ökonomie weiterhin auf Expansion, auf das ist ja auch eine aggressive Weise, auf Unterdrückung ausgeht, dann ist also eine Kriegsgefahr weiterhin gegeben. Also ich erinnere daran, an die Internationale Arbeiterassoziation, das ist jetzt schon ein bisschen länger her, 1891, 1893, wo gesagt wurde, die ArbeiterInnen, also die arbeitende Bevölkerung, die haben kein Vaterland. Also der Kapitalismus ist weltweit strukturiert und es wurde dazu aufgerufen, im Kriegsausbruch zu streiken, zum Beispiel. Also die ökonomische Macht der arbeitenden Bevölkerung in die Waagschale zu werfen. Diese Positionen der Kriegsdienstverweigerung wurden auch in der Arbeiterbewegung, in der sozialistischen Bewegung, kam nicht zur Geltung, sondern auch dort waren die Staatengründungen, standen immer in der ersten Linie der politischen Orientierung, nicht als damals die russische Revolution war. Was wurde gemacht? Es wurde ein Staat gegründet und es wurde nicht staatskritisch versucht, die Situation aufzulösen. Und ja, da scheint mir ein grundsätzliches Dilemma zu liegen.
Ein grundsätzliches Dilemma, das sich ja vielleicht auch darin widerspiegelt, dass jetzt die Vorstellung praktisch ganz grundsätzlich an der Gesellschaft anzugreifen, also die ökonomischen Bedingungen auch als Voraussetzung zu sehen dafür, dass Kriege überhaupt geführt werden und diese zu ändern, bedingt natürlich auch eine sehr weitreichende Mobilisierung von vielen Menschen, bedingt natürlich aber auch eine Durchsetzungsfähigkeit, die schwer zu sehen ist aktuell, würde ich jetzt mal vorsichtig formulieren. Und es wirft natürlich auch die Frage auf, wie reagieren dann auf die Situation, dass praktisch, wenn tatsächlich dann ein Land angreift, also beim russischen Angriffskrieg auf die Ukraine ist ja im Wesentlichen die Situation so, dass es leichter vorstellbar ist, dass in der Ukraine mehr Leute sagen, nee, wir wollen gar keinen Krieg, als dass in Russland diese Mehrheiten zu organisieren wären. Und trotzdem gleichzeitig gibt es ja durchaus berechtigt die Position, dass niemand unter der Diktatur Russlands leben möchte. Vielleicht deswegen in diesem Kontext, dieser Schwierigkeit, die Frage, gibt es ein paar positive Beispiele, die vielleicht nicht ganz so 70, 80 Jahre in der Vergangenheit liegen, woran sich so eine Politik für einen Frieden orientieren kann oder so ein Engagement für den Frieden?
Ja, also ich denke, die Voraussetzung ist erstmal, es gibt verschiedene Handlungsoptionen. Und also nehmen wir den Angriffskrieg Russland gegen die Ukraine oder auch, ich sag mal, den Auslöser des Terroraktes der Hamas gegen Israel. Und beide Länder, die da, sage ich mal, angegriffen wurden, haben Handlungsoptionen. Und als der Terrorakt der Hamas passierte, hatte ich so die Überlegung, ja, was macht Israel? Was für eine Doktrin existiert in Israel, wie Angriffe beantwortet werden? Und wir haben es ja gesehen, wie geantwortet wurde, nämlich mit so nach dem Motto, wir geben das Zehnfache zurück. Also wir antworten mit den gleichen Mitteln. Als der Angriffskrieg in der Ukraine war, wie war da die Handlungsoption? Wie reagierte die Ukraine? Sie reagierte, sie nahm, ich sag mal, die Ballvorgabe an, die kriegerische Option, und antwortete mit Krieg. Also wenn die Ukraine nicht mit militärischen Mitteln geantwortet hätte, würde es keinen Krieg geben. Es würde eine Besatzung gegeben haben, aber keinen Krieg. Und da sieht man schon, also wie Staaten ticken. Und wir leben leider in einer Zeit, wo Staaten so antworten oder geantwortet haben, wie ich es gerade gesagt habe. Und jetzt nochmal einfach eine Denkoption. Es gibt eine Option der sozialen Verteidigung. Das heißt, wenn ein Aggressor in ein Land einbricht, wie Russland in die Ukraine, dann hätte die Ukraine die Option gehabt, die soziale Verteidigung gegen den Aggressor zu organisieren. Das macht man natürlich nicht aus dem Hut, das ist klar. Also dazu gehört es auch Vorbereitungen, dazu gehört es Planung, da gehört es auch eine Akzeptanz in der Bevölkerung gegen einen Aggressor auf, ich sag mal, zivilem oder gewaltfreiem Gebiet, gewaltfreien Methoden zu antworten. Aber ich sag mal, man muss es ein Stück weit wollen Und leider wollen Staaten das nicht so gerne, weil die zivile Verteidigung, ja, eine, ich sag mal, antiautoritäre Verteidigung ist. Und die Staaten sind ja leider nicht so strukturiert. Aber das heißt nicht, dass so eine Idee nicht zukunfts- oder hoffnungsorientiert wäre, sie zumindest aufzunehmen und zu denken.
Aber es wirft natürlich trotzdem auch ein bisschen die Frage in den Raum, wie kann so eine Idee vielleicht auch vorangetragen werden und auch in irgendwie Institutionen, Behörden, Politik generell irgendwie auch verankert werden. Gibt es da eine konkrete Perspektive, wie das passieren könnte?
Ja, naja, also es gab auch in der Geschichte der sozialen Verteidigung Überlegungen, wie man die in Ländern implementieren könnte, in Verteidigungskonzepte. Aber ich gehe mal nochmal so ein bisschen so einen Schritt zurück und sage, der Begriff der Kriegsdienstverweigerung, Kriegsdienste verweigern, diese Idee dieses Verweigerungsgedankens, den auch nochmal zu etablieren, zu stärken. Das ist so meine Idee, die weiter nach vorne zu bringen und also auch die Verneigung und den Respekt zu zollen vor Deserteuren, wenn man sich überlegt, dass Deserteure in allen Ländern missachtet werden und die Akzeptanz und die Achtung vor Menschen, die einfach nicht mitmachen, in der Öffentlichkeit einen Platz zu geben. Das ist ja eine ganz, ganz wichtige Grundlage. Und da brauchen wir viel mehr, die da mitmachen, viel mehr Leute, die sich da einklinken.